Über das Thema, das eigentlich jetzt auf Ihrem Fahrplan steht, werde ich morgen früh die Andacht halten und ich schiebe ein anderes Thema noch zusätzlich ein, wohl von dem gleichen Mann. Es geht uns um Paulus, auch morgen früh in der Andacht, wenn es dann entmutigt, ermutigt heißt. Heute Nachmittag soll dieses Thema die Spannung sein zwischen schwach und stark. Er sagt ja einmal, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Der Bibeltext, auf den ich danach auch zurückkomme, ist 2. Korinther 12, wo diese bekannte Schilderung aus seinem Leben uns gegeben ist, wo wir auch dieses Wort finden: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Solch ein Wort sollte einem eigentlich gut tun, wohltun. Es nennt Gottes Kraft mit unserer Schwachheit in einem Atemzug. Was uns oft so weit auseinander erscheint. Ein mutmachendes Wort: Es gibt nicht nur unsere Schwachheit, es gibt nicht nur all die Konflikte, Krisen, den Kummer, die Nöte, die uns zu schaffen machen, mit denen wir je nach Verfassung mehr oder weniger zurechtkommen. Es gibt auch meine Kraft, sagt der lebendige Gott. Und ich bringe eure Schwachheit mit meiner Kraft zusammen und daraus entsteht etwas Neues. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es reißt uns eigentlich wenig vom Stuhl, nicht? Eine solche Zusage. Schon eigenartig, nicht? Was machen wir eigentlich mit Zusagen unseres Gottes? Glauben wir solche Zusagen? Ich meine jetzt nicht, dass die da in der Bibel stehen und dass Gott das schon so meint. Ich meine, glauben Sie das im Blick auf Ihr Leben? Nicht als theoretischer Glaubenssatz. Glauben Sie das für Ihr Leben? Dass das für mich ganz persönlich stimmt? Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Ich komme in deiner Schwachheit mit meiner Kraft zum Ziel. Ich stelle diese Frage so direkt, weil ich mir sie selbst oft stelle und gestellt habe, was meine Schwachheit oder ehrlicher gesagt meine Schwachheiten, Plural, betrifft. Meine ich nur die körperlichen Gebrechen. Auch nicht nur die seelischen Nöte. Meine auch meine Schwachheit im Glauben, im Vertrauen, im Geduldüben, eben in den geistlichen Bereichen meines Lebens. Und ich stelle mir die Frage auch im Blick auf die Menschen, die sich mir anvertrauen oder meinen Mitarbeitern und mir in der Seelsorgearbeit des Funks. Mit ihren Ängsten, mit ihren Nöten, mit ihren unbeantworteten Fragen. Da ist so viel von Schwachheit die Rede. Stimmt das denn? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darf ich es noch ein bisschen zuspitzen? Glauben Sie es, wenn Sie es einem anderen zusprechen, oder ist das selbstlaufendes Vokabular? Und noch einmal von der anderen Seite gefragt, Krisen beschäftigen ja uns in diesen Tagen. Erlebe ich das auch? Aber noch einmal, wenn ich vorhin so salopp sagte, das lüpft uns nicht mehr vom Stuhl, dass dieses Erleben noch einmal so etwas wird wie eine Vitaminspritze. Das ist ja nicht ein Wort, das man so einfach dahin spricht. Es ist kein selbstlaufendes Wort. Dieses Wort, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, ist nach vielen Kämpfen, nach vielem Ringen, nach vielen bitteren Erfahrungen, aber auch siegreichem Durchstehen von diesem Mann Paulus da niedergeschrieben worden. Von ihm als Erfahrung weitergegeben worden. Um es richtig zu verstehen, ist es gut, wenn wir uns ein klein wenig in das Umfeld dieses Mannes begeben, in dem wir diesen Text finden, die Situation ein bisschen beleuchten, das, was man so Sitz im Leben nennt. Man darf, sagte das schon, man sollte Bibelworte nicht aus dem Zusammenhang reißen. Sie sind viel hilfreicher, wenn man versucht, sie zu verstehen, aus dem Zusammenhang heraus. 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Als er von ihr weiterzieht, bleibt er mit ihr in Briefverkehr. Ich bin nächstes Jahr 25 Jahre beim Evangeliumsrundfunk. Die ersten 7, 8 Jahre war ich dort Chefredakteur und danach habe ich die Seelsorge übernommen und jetzt scheint es so, als würde ich das Fernsehen übernehmen. Es gab einmal eine Zeit, wo ich in großer Anfechtung stand, ob Briefseelsorge eigentlich biblisch abgedeckt ist. Bis mir dann klar wurde, all die neutestamentlichen Briefe sind Briefseelsorge. Der Paulus blieb mit den Gemeinden, die er gegründet hatte, die er besuchte, durch Briefe in Verbindung. Weil er sich für sie verantwortlich wusste. Während seines Wegseins haben andere Geschwister versucht, in dieser Gemeinde das Sagen zu übernehmen. Sie haben Einfluss und Macht gewonnen. Und sie rühmen sich in diesem und dem Kapitel vorher ihrer Wundertaten und ihrer großen Offenbarungen. Und es entstehen in dieser Gemeinde Spannungen. Paulus erfährt davon, dass in dieser von ihm gegründeten Gemeinde große Spannungen sind, Streit. Und er hat einen Besuch dann in dieser Gemeinde gemacht, aber nichts ausgerichtet bei diesem Besuch. Im Gegenteil, man macht ihm den Vorwurf und sagt, wenn du fort bist, spuckst du große Töne, wenn du hier bist, gibst du eine ganz jämmerliche Gestalt ab. So können Sie das nachlesen, sind zwar jetzt meine eigenen Worte. Wenn du da bist, geht überhaupt keine Ausstrahlung von dir aus. Wo ist denn deine Kraft? Wo ist dein Glaube? Wo ist denn deine Vollmacht? Ich habe mich gefragt, weil ich ja dann immer wieder versuche, Verbindungen herzustellen zum Heute. Wo ist denn da vielleicht eine Verbindung zu uns, zu Dienstfeldern, zu Gemeinden, zu kirchlichen heiklen Situationen? Nach einem Überlegen fand ich gewisse Parallelen. Mir begegnen immer wieder Menschen, die von ihren Erfahrungen im Glauben so berichten und von ihren Gebetserhörungen so sprechen und davon sprechen, wie klar sie Gottes Führung in ihrem Leben erkennen, dass ich manchmal den Eindruck habe, die haben überhaupt keine Glaubensprobleme. Da ist alles eindeutig klar und da komme ich mir immer so klein vor. Manchmal ja ein Stückchen jämmerlich komme ich mir vor, hilflos komme ich mir vor, wenn bei denen, auch wenn sie Zeugnis ablegen, alles so sonnenklar ist. Aber ich merke irgendwie, ich werde durch deren Zeugnis nicht ermutigt, sondern entmutigt. Ich will Ihnen das versuchen, damit Sie das begreifen, wie ich das meine, an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich habe in einem großen Krankenhaus ganz oben im Norden ein Seminar abgehalten über Dankbarkeit. All diese Dinge, die ich erzählen darf oder die in Vorträgen von mir oder Kassettenbüchern sind, habe ich vorher also schriftliche Erlaubnis eingeholt, ob ich es schreiben und sagen darf. Nicht, dass jemand denkt, Mensch, der plaudert ja da aus dem Beichtgeheimnis. Da liegen also überall schriftliche Erlaubnisse vor. Ein Seminar über Dankbarkeit. Nach einem Vortrag saßen wir zusammen in verschiedenen Arbeitsgruppen und hatten in dieser Runde oder in diesen Runden Gedankenaustausch. Die Anregung der Gesprächsleiterin, doch etwas zu diesem Thema Dankbarkeit zu sagen, wurde aufgegriffen von einer Frau. Sie berichtete, wie froh, wie dankbar sie morgens aufsteht und in den Tag und durch den Tag geht. Eine andere Gesprächspartnerin hat diesen Akzent aufgenommen. Eine dritte Gesprächspartnerin auch, sie hat dann noch den Evangeliumsrundfunk mit reingebracht, wie der ihr hilft, fröhlich in den Tag zu gehen und durch den Tag zu gehen. Mir wird also immer unwohler. Ich rutschte auf dem Stuhl hin und her, weil die alle fröhlich in den Tag gehen und dankbar in den Tag gehen. Und dann nimmt eine Schwester das Wort und sagt mit Tränen erstickter Stimme, ich meine, ich bin hier fehl am Platz. Ich gehe nicht dankbar in jeden Tag. Ich gehe manchmal mit großer Not und Sorge in den Tag. Ich arbeite auf der Intensivstation. Es kann sein, dass ich am Abend zurückkomme, fix und fertig, müde und dann auch ein Wort des Dankes über meine Lippen bringe, dass Gott mir Kraft gegeben hat, den Tag zu meistern. Jetzt geschah etwas ganz Interessantes. Die erste Schwester im Glauben, nicht jetzt vom Berufswegen Schwester, die erste Schwester im Glauben, die so dankbar und froh an jedem Tag, in den Tag und durch den Tag geht, sagte dann, ja nun, wenn Sie das so meinen, dann kenne ich Konflikte in meinem Leben auch, dass ich nicht immer dankbar und froh in den Tag gehe. Und die zweite Schwester im Glauben schloss sich dem dann auch an und sagte, ich kenne das auch. Es war eine völlig andere Atmosphäre entstanden. Es war ein Stück von Wahrhaftigkeit in diesen Kreis eingekehrt. Permanenter Optimismus, der nicht bei der Wirklichkeit bleibt meines Glaubenslebens, entmutigt. Statt dass er ermutigt. Es war eine völlig neue Atmosphäre in diesem Kreis entstanden. Es waren Blockaden weg. Es folgte eine Gebetsgemeinschaft, wo man füreinander beten und einstehen konnte. Hier war Spannung fruchtbar geworden. Man hatte Mut zur Schwäche. Das heißt nicht, dass sie mit und dass wir mit unseren Schwachheiten hausieren gehen sollen. Das meine ich nicht. Aber es gibt Situationen, wo es notwendig ist, wo Not gewendet werden kann, einzig und allein unter dem Aspekt Mut zur Schwäche. Weil sonst Krisen überspielt werden. Ich muss den starken Mann spielen oder die starke Frau. Dann gehen auch noch die letzten Reserven flöten. Sie kennen diese Dinge ja, nicht? Franz Lehár, Land des Lächelns, immer nur lächeln, immer vergnügt, doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Wir müssen Acht geben aus seelsorgerlicher Verantwortung für uns und für andere, dass unser Zeugnis wahr und dadurch tragfähig bleibt. Dass es zu Jesus einlädt und nicht abstößt. Ich habe da in meiner Verkündigung manchen Fehler gemacht. Sie liegt Jahre zurück, dass Hörer des Evangeliumsrundfunks mir geschrieben haben, Herr Scherer, bei Ihnen geht immer alles auf. Also irgendetwas konnte nicht stimmen. Dass Sie auch gewisse Passagen nicht aufgenommen haben, nämlich, dass ich den Weg unter die Füße genommen habe und es dann am Ende aufging, das ist auch, man kann Verkündigung auch falsch hören. Nicht nur falsch verstehen, sondern auch falsch hören. Heute ist das ein bisschen anders. Ist ja gut, dass man immer lernender bleiben darf. Heute trifft eher dieses andere Bild zu. Sie zeigen uns ihre Narben. Das macht mir Mut, Ihnen meine Wunden zu zeigen. Zurück zu Paulus. Was soll er denn machen, wenn seine Gegner seine Vollmacht, seinen Glauben in Frage stellen? Macht mir diesen Mann auch so sympathisch. Er reagiert jetzt auf eine Art und Weise, wie er in einem anderen Brief sagt, so solle man ja nicht reagieren. Er reagiert auf eine Art und Weise, die er sonst strikt ablehnt. Dem sich rühmen und zur Schau stellen der Wundertaten, der Offenbarungen seiner Geschwister in dieser Gemeinde, begegnet er mit Selbstruhm. nachzulesen im Kapitel vor unserem Textwort. Pluspunkt für Pluspunkt seines Lebens zählt er auf. Er schämt sich noch nicht einmal in dieser Auseinandersetzung zu sagen, ich habe viel mehr erlebt als ihr alle zusammen. Er sagt allerdings, und das ist schön, dass man das nachlesen kann, er sagt allerdings, das, was ich jetzt hier mache, das ist nicht im Sinne meines Herrn. Stolz sein auf mein eigenes Können ist nicht im Sinn meines Herrn, aber ich muss es mal gesagt haben. Prahlerei über eigene Leistungen ist nicht im Sinne meines Herrn, aber in der Korrektur zu eurem Prahlen muss ich es einmal einfach nennen. Also er verhält sich ganz im Gegensatz zu 1. Korinther 13. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Paulus schreibt nicht nur, was er erlebt und getan hat, er weist auch auf seine besonderen Gotteserfahrungen. 1. Korinther 11, 5. Er will diesen hohen Aposteln, das steht dort, so nennt er sie in Anführungszeichen, begegnen. Ich kenne einen Menschen in Christo. Derselbe ward entzückt bis in den dritten Himmel und hörte unaussprechliche Worte. Ich habe euch mit euren Offenbarungen nicht nachzustehen. Aber er fügt dann etwas hinzu, wo er lauter vorher gemachte Pluspunkte einbüßt. Können Sie mal mitlesen, 2. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Damit ich mich nicht wegen der einzigartigen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wörtlich heißt es eigentlich, denn die Kraft kommt in Schwachheit zum Ziel. Dann fährt er fort. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohnt. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Es mag sein, dass wir gerne wüssten, was dieser Pfahl im Fleisch des Paulus gewesen ist. Wenn man bei den Auslegern nachliest, findet man ganz unterschiedliche Interpretationen. Einige meinen, es wäre ein Augenleiden, weil ja Paulus einmal den Galatern schreibt, dass er bereit gewesen wäre, ihre Augen für ihn zu opfern. Andere denken an Epilepsie, an eine Nervenschwäche, an Depressionen. Andere vermuten dahinter Schuldgefühle, aufgrund dessen, dass er vorher so sehr verfolgt hat, die zu Christus gehören. Andere meinen, es wäre seine große Sorge, die ihn nicht loslässt, um Israel, dass es ja auch gerettet wird. Lassen wir es einmal, aber es war ein Konflikt in seinem Leben, mit dem er so nicht fertig wurde, sondern Gott bat, befreie mich. Befreie mich von diesem Konflikt. Schauen Sie, niemand hat den Paulus gezwungen, über diesen seinen Konflikt zu sprechen. Niemand hat den Paulus gezwungen, über diese seine innerste Not zu sprechen. Er tut es aus freien Stücken. Er spricht in diesem Zusammenhang von Satanas Engel. Wir hören es immer anders. Nicht? Er muss zugeben in diesem Bericht, seine Gebete werden nicht mehr erhört. Was gibt er sich da preis? Nicht, er sagt, ich habe es mit Satan zu tun. In dieser massiven Anfechtung. Welches Angriffsfeld hat er jetzt total verspielt in dieser Gemeinde und das aus eigener Schuld? Ich sage das jetzt mal sehr ungeschützt. Wie kann man so dumm sein und sich so offenbaren? Liebe Geschwister, ich kenne diesen Satz von vielen Hauptamtlichen. Es vergeht keine Woche, wo ich nicht im Evangeliumsrundfunk Anrufe von Hauptamtlichen, von Männern wie Frauen bekomme, mit der Frage, Herr Scherer, haben Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ich möchte nicht in meinem Verband ausspannen. Kann ich bei Ihnen im Funk oder auf Ihrem Glaubenshof in Syriac einmal raus und die seelsorgerliche Begleitung suchen? Ist doch eine Rückfrage an unsere Häuser, an unsere Gemeinschaften. Darf ich meine Wunden zeigen? Oder muss ich so tun, als ob? Ich weiß, das ist eine Gratwanderung. Paulus kann so ehrlich sein, weil er nichts zu verbergen hat. Paulus kann sein, der er ist. Er braucht keine Angst zu haben, sein Gesicht zu verlieren. Ich glaube, dass hier ein ganz tiefes Geheimnis ist, im Blick auf seine Identität. Es geht ja letztlich gar nicht mehr um ihn. Es geht um seine neue Einstellung. Hier korrespondiert es auch mit der Frage von heute Morgen. Es geht um Galater 2,20. Er hat in Jesus eine neue Identität gefunden. Ich lebe doch nun nicht ich, Christus lebt in mir. Es geht ihm darum, dass das offenbar wird, seine Kraft wird in meiner Schwachheit mächtig. Ich will transparent sein in meiner Schwachheit für seine Kraft, für das, was er fertig bringt. Natürlich spricht aus dieser Haltung ein grenzenloses Vertrauen zu dieser Person Jesus. Wir werden in diesen Tagen immer wieder gefragt werden, wie ist dein Vertrauen zu Jesus? Wie ist deine Liebe zu Jesus? Die Frage schwingt immer wieder mit. Denn auf diesem Hintergrund kann man dieses Wort, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, neu verstehen lernen. Ich will damit nicht sagen, dass wir unseren Kummer, unsere Krisen, unsere Konflikte vorschnell mit den Problemen des Paulus gleichsetzen. Und doch können wir von ihm lernen. Wir können auch lernen in der Spannung zu anderen Geschwistern, wie es dort Spannung in der Gemeinde gab. So können wir auch lernen, und das müssen wir. Wir müssen lernen, Spannungen auszuhalten. Ein Großteil von Christen ist in einem Maße harmoniebedürftig, das nicht gut ist. Weil man deswegen, wenn man übermäßig harmoniebedürftig ist, geht man Konflikten aus dem Weg und irgendwann schmeißt der Druck das Deckelchen weg. Und dann wundert man sich. Da ist aber ein langer Prozess vorausgegangen, bis das Teekesselchen dann pfeift. Acht geben, liebe Geschwister, Acht geben, wenn jemand sagt, du musst nur richtig glauben. Acht geben, wenn jemand sagt, du musst nur richtig beten. Dann wird alles gut. Acht geben, wenn jemand sagt, ach, lass das doch mit der Angst. Wenn du Jesus vertraust, brauchst du keine Angst zu haben. Das stimmt ja nicht. Jesus sagt, selbst in der Welt habt ihr Angst. Ist die Frage, wie ich mit der Angst umgehe. Das ist doch ein ganz großer Unterschied, wenn ich weiß, ich darf Angst haben, mit meiner Angst zu Jesus kommen, als wenn mir von vornherein gesagt wird, du darfst überhaupt keine Angst haben. Eine Anmerkung an dieser Stelle, damit mich nicht jemand falsch versteht. Ich meine nicht, es sei alles gut und prima, wenn es ja schwach und jämmerlich zugeht. Wenn ich immer mit Angst und Defensive in der Nachfolge bin. Oh nein, die Schwachheit als solche ist nicht besser als die Stärke und die Kraft und die Gesundheit. Paulus hat ja um Besserung gebetet. Und sein Gebet wäre ja falsch gewesen, wenn die Schwachheit an sich einen höheren Stellenwert hätte als Gesundheit. Also hier wird nicht, damit, wie gesagt, jemand das nicht falsch versteht, hier wird nicht die Schwachheit zum Prinzip gemacht. Und vielleicht unterschwellig der Faulheit und der Resignation das Wort geredet, das nicht. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Ziel. Sind wir denn schwach? Stehen wir dazu, dass wir schwach sind? Sehen Sie bitte ganz langsam jetzt mit Ihrer eigenen Antwort. Vielleicht steht der ein oder andere in Gefahr zu sagen, natürlich bin ich schwach. Weil er sich erinnert an den Satz aus dem Johannesevangelium, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also sind wir schwach. Dann möchte ich nachhaken, stehen Sie dazu? Nehmen Sie das an? Bejahen Sie das? Nur wenn ich einen Ist-Stand annehme, kann Veränderung kommen. Weil dann das andere passiert, dass er mächtig ist in meiner Schwachheit. Es gibt, und das ist ein ganz nüchterner Willensentschluss, es gibt ganz wenige Nachfolger Jesu, die mit Sachlichkeit, nicht mit Emotion, mit Sachlichkeit dazu stehen, ja Herr, ich bin schwach. Nicht ihre Schwachheit pflegen. Und weil ich schwach bin, brauche ich dich als meine Stärke. Nicht die sich bedauern, wie schwach bin ich denn, sondern die den Ist-Stand annehmen Und in gleichem Maße aber auch das Annehmen, deine Stärke kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung, zum Ziel. Geschwister, deswegen hat Nachfolge Jesu mit Lernen zu tun, mit Jüngersein. Nicht im Englischen ist das noch einfach. Dieses Wort für Jünger, dieses Disciple, Disziplin, lateinische Wort. Wir bleiben Lernende als Jüngerinnen und Jünger Jesu. Ich möchte jetzt nichts suggerieren, aber ich möchte einfach Sätze, wenn ich sie nicht sage, fühle ich mich nicht wohl. Ich möchte sie einfach mal sagen. Bringen wir das denn fertig in unserem Miteinander? Nicht im Sinne von sich bedauern und die Wunden in falscher Weise gegenseitig pflegen, wo vielleicht geschnitten werden müsste, damit der Eiter rauskommt. Kann ich mich denn einem anderen anvertrauen, einem Menschen meines Vertrauens und sagen, ich kann nicht mehr? Kann ich sagen, ich kann nicht mehr beten? Kann ich sagen, ich kann nicht mehr lieb haben? Kann ich sagen, es ist mir Stress, ständig ein freundliches Gesicht machen zu müssen, weil man es von mir erwartet? Kann ich mir das leisten in meiner Gemeinde, im Frauenkreis, in der Jugendstunde, in der Bibelstunde, im Seniorenkreis? Es könnte ganz schnell in uns hochkommen, dass ich sage, nein, kann ich mir nicht leisten, weil sie mich nicht verstehen, weil darüber nicht geschwiegen wird, weil ich es morgen schon von jemand Drittem höre. Dann müsste man an diesen Punkten seelsorgerlich beginnen bei sich selbst, um dann zu ermutigen auch bei anderen. Dann beginnt ein Stück Heilwerden. Das ist wie eine Kausalität, wie eine Kettenreaktion. Es beginnt ja auch schon in der Familie, es beginnt in der Ehe, es beginnt in einer Freundschaft. Und da ist das zum ersten Abend, kann ich mich verständlich machen, um verstanden zu werden? Oder die andere Seite, bemüht sich mein Gegenüber, mich in meiner augenblicklichen Situation zu verstehen? Bis auf wenige Menschen wollen wir eigentlich alle stark sein. Das ist in uns drin. Wer will schon schwach sein? Jetzt kommt etwas Hochinteressantes. Es kommt wieder so ein doppeldeutiges Wort. Paulus spricht von seiner Schwachheit als von einer Hilfe, dass er sich nicht überhebe. Und das Wort überheben hat eine doppelte Bedeutung. Es kann gebraucht werden von überheblich, also zu hoch von sich denken. Es kann aber auch meinen, dass sich einer überhebt, dass er zu viel heben will. Zwar zu viel heben will über seine Kräfte. Wo ein Mensch mehr darstellen will, als er ist, überhebt er sich im doppelten Sinne. Und das gibt Krisen. Ich erfahre das bei mir selbst und auch in meinem Dienst, dass viele Nachfolger Jesu über ihre Kräfte leben. Direktoren nicht weniger als Hausfrauen, Schüler genauso wie Pastoren. Sie meinen, sie müssten es schaffen. Hat wieder zu tun mit dem Gottesbild, das mich prägt. Mit der Frage von Leistung. Aber nicht, liebe Geschwister, nicht wir bauen das Reich Gottes. Gott baut es mit uns. Das ist was völlig anderes. Nicht wir bauen das Reich Gottes. Gott baut es. Und wenn die Menschen schweigen, werden die Steine reden. Gott baut es mit uns. Das war eine völlig andere Voraussetzung. Er kommt in unserer Schwachheit zum Ziel. Wir sind nicht mächtig, noch weniger allmächtig, aber wir kennen und lieben den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und zu ihm dürfen wir kommen, zu ihm dürfen wir beten, ihn dürfen wir anbeten, loben, preisen. Bei ihm finden wir Geborgenheit, er ist unsere Kraftquelle. Bei ihm geht es um das Bleiben. Noch ein Gedanke. Für Paulus ist Schwachheit nicht nur eine pädagogische Maßnahme seines Herrn. Das ist eine pädagogische Maßnahme, dass er sich nicht überhebe, im doppelten Sinn, weder überheblich werde noch zu viel leisten will. Er meint auch nicht, Gottes Kraft kommt trotz meiner Schwachheit zum Ziel. Nein, in, nicht trotz, in meiner Schwachheit. Vielleicht passt es uns nicht, aber unsere Schwachheit und Gottes Kraft gehören zusammen. Unsere Schwachheit und Gottes Kraft gehören zusammen. Was Johannes der Täufer sagt, stimmt. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. Ich habe mich früher gefragt, ich weiß auch nicht, ob diese Antwort, die ich zumindest für jetzt mal gefunden habe, die richtige Antwort ist. Ich habe mich früher gefragt, warum hat der Paulus nur dreimal gebetet? In meinem Leben gibt es Konflikte, Krisen, Kümmernisse, da bete ich schon Jahre dafür. Sei es mich betreffend oder andere Menschen oder Situationen. Warum hat der im Blick auf seine, und das ist ja eine massive Bedrängung, dieses Energiebündel, eine massive Bedrängnis gewesen, warum hat er nur dreimal gebetet? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, was mir im Augenblick genügt und Antwort ist, wirklich Antwort ist, aber mir hat es zunächst einmal geholfen. Ich fand eine tiefe Solidarität zu Jesus. Obwohl ich Paulus und Jesus nicht auf eine Ebene stellen will. Und trotzdem, der Herr Jesus hat nur dreimal gebetet, dass der Kelch an ihm vorübergehen möchte. Vielleicht ist hier eine so tiefe Solidarität, die wir auch finden in Markus 8, 34, dass der, in Johannes 13, 10, dass der Knecht nicht größer ist als der Herr. Und dass hier etwas ist von diesem Verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Dass ihn diese, das passt uns nicht, das ist völlig unserer Logik entgegen, dass ihn diese Schwachheit in eine solche Solidarität bringt mit seinem Herrn, in eine solch enge Gemeinschaft. Geschwister, das ist ein Lernprozess, Schwachheit nicht immer nur als einen Mangel zu sehen, als ein Versagen zu sehen, sondern Schwachheit auch zu sehen als die andere Seite. Dass ich Jünger und Nachfolger des Gekreuzigten bin, dass ich teilhabe an seiner Machtlosigkeit, an seiner Schmach, an seinem Leiden. Das hat nichts mit Schwachheit pflegen zu tun, sondern nur ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich nicht jeder mir nun folgen wird, dass da innere Krise, aber Krise ist Scheidung und Entscheidung, entstehen kann in meinen weiteren Gedankengängen. Etwas, was viele vergessen haben und auch nicht wahrhaben wollen, ist, dass Schwachheit ein wesentlicher Teil von Nachfolge ist. So wie das Leiden Jesu nicht vergeblich gewesen ist, sondern die Erlösung der Welt bewirkte, so ist auch das Leiden dieses Paulus nicht vergeblich, weil es die Größe und die Majestät und die Herrlichkeit Gottes zum Leuchten bringt. Weil es Gott transparent macht. Es bezeugt, wie er mit seiner Kraft in meiner Schwachheit zum Ziel kommt. So kommt die Größe meines Herrn durch meine Schwachheit zum Leuchten. Wenn ich dazu stehe, nicht wenn ich sie bejammere. Wie gesagt, es ist ein Stück in diesem Wachstums- und Reifeprozess, sich auf solche Gedanken göttlicher Logik, die unserer menschlichen Logik widerstreiten, einzulassen. Wer es aber einübt, erfährt etwas heilsam Wunderbares. Ich muss nicht mehr der Held sein, der große Mann, die tüchtige Frau, die immer leisten und damit eigentlich beweisen muss. Sich und anderen. Was denn, liebe Geschwister? Was wollen wir denn leisten und beweisen, wenn wir stark sein wollen? Dass wir Jesus nicht brauchen? Dass wir es sonst alleine schaffen? Man muss immer nachgehen. Man darf diese Fragen darf man nicht ausweichen. Man muss diesen Fragen nachgehen. Es ist ein völlig neuer Standpunkt, wenn ich sage, ich bejahe meine Ohnmacht, meine Nöte, meine Ängste. Wenn ich dazu stehe und der Gnade Gottes vertraue, erleiste ich nichts, aber investiere ein unwahrscheinlich tiefes Vertrauen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Tun Sie das mal nur in sich selbst austragen, diesen Kampf. Bei dieser Frage tun Sie es mal gar nicht auf praktische Dinge übertragen, sondern einzig und allein in Ihrer Persönlichkeitsstruktur diese Frage austragen. Das gibt Kampf, Streit, Labilität. Vertraue ich mich ihm tatsächlich so an, mit dem Wissen, er kommt mit mir zum Ziel? Das ist eine ganz einfache Grundsatzfrage. Ich will schließen. Ich will noch etwas sagen aus meiner Arbeit in der Brief- und Telefonseelsorge. Ich mache vor allen Dingen am Telefon, auch bei unseren Fernsehsendungen, wo wir anbieten, dass man uns anrufen kann, die Erfahrung, wie hilflos und schwach ich bin. Beim Brief kann ich länger überlegen. Beim Telefon muss ich schnell antworten. Und ich möchte keine Patentrezepte weitergeben. Und das ist manchmal für mich ganz bedrängend. Weil ich manchmal wirklich nicht weiß, was ich sagen soll. Und dann höre ich zu. Fünf Minuten, 10 Minuten, 15, kann auch mal eine halbe Stunde sein. Und dann sagt mein Gegenüber plötzlich: Danke, Herr Scherer, dass Sie mir zugehört haben. Sie haben mich verstanden. Könnte man lachen drüber, nicht? Aber es ist ganz ernst. Sie haben mich verstanden. Mir geht es ganz entscheidend besser. Würde ich mich unter Druck gesetzt fühlen, jetzt meine Schubladen mit Bibelsprüchen aufzuziehen? Ich habe Bibelworte auf alle Situationen des Lebens, aber ob die immer angebracht sind, ist eine völlig andere Frage. Manchmal ist weniger mehr. Oder ich denke an einen Brief von einem Mädchen, einer jungen Frau, die schreibt: Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie mir geschrieben haben, dass Sie meine Angst verstehen. Bisher habe ich in der Seelsorge immer zu hören bekommen: Du brauchst doch keine Angst zu haben, leg doch einfach deine Angst ab. Aber ich brachte es doch nicht fertig, weil sie mir geschrieben haben, sie verstehen mich mit meiner Angst, ist meine Angst weniger geworden. Wir sind Zusammenhänge. Dass wir nicht gut gemeint durch einen permanenten Optimismus entmutigen, sondern in unserem Zeugnis ehrlich sind und unseren Gott groß machen. Darum geht es. Dass er verherrlicht wird. Er muss transparent werden, nicht unsere Hilfe. Er muss groß werden. Probieren Sie doch einmal, nur wenn man von der Formel zum Experiment kommt, probieren Sie doch einmal, was passiert, wenn Sie zu Ihrer Schwachheit stehen. Diesen Kampf noch einmal, wie gesagt, müssen Sie erst mit sich ausfechten. Ob Sie nicht doch auch die Erfahrung machen, Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zurück. zur Vollendung. Er offenbart seine Herrlichkeit ganz anders als bisher. Und das wäre dann eine gute Scheidung und Entscheidung. Und es wäre eine neue Wachstumsphase in ihrem Gottvertrauen eingeläutet. Wir machen Pause.